Alle 2 Jahre findet in Berlin der Deutsche Krebskongress statt. Das ist der Treffpunkt für alle im deutschsprachigen Raum, die beruflich mit Krebs zu tun haben, ob in der Forschung, in der Klinik, in der psychologischen Betreuung oder auch am eigenen Leib. Ich wollte schon 2024 hinfahren, aber da ich mich mit dem Jahreswechsel damals frisch selbstständig gemacht hatte und sich die Ämter-Odyssee im Zuge der Gründung weit ins Jahr hineinzog, war ich dann ganz froh, dass ich mich letztlich doch dagegen entschieden hatte. Das hieß aber dann, dass der Krebskongress 2026 ein Fixpunkt meines Jahres wird.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast.
Nächste Station, Messe Süd.
Ich nehme dich heute mit in die Messe Berlin. Dort findet nämlich der Kongress statt. Über 12.500 Menschen aus Forschung, Medizin, Klinik, Pflege, Psychologie, Politik und Selbsthilfe treffen sich hier. Sie sollen getreu dem diesjährigen Kongressmotto zusammen, gezielt, zukunftsfähig, gemeinsam die Zukunft der Krebsmedizin gestalten. Hochtrabende Worte? Nö. Wenn ich mir die Überschriften des wissenschaftlichen Programms durchlese, ist schnell klar, dass das ehrlich gemeint ist. Es geht um interdisziplinären Wissensaustausch und Vernetzung von Fachpersonen über die einzelnen Professionen hinweg. Interdisziplinär, das bedeutet, dass einerseits verschiedene medizinische Fachbereiche wie Urologie, Chirurgie, Pathologie, Onkologie, Radiologie, Molekulargenetik, Nuklearmedizin und andererseits auch Medizin mit Pflege, Psychologie, Sozialberatung und Forschung zusammenarbeiten. Hand in Hand, um komplexe Fälle aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und gemeinsam zu lösen. So sollen bessere Therapien entstehen und PatientInnen besser versorgt werden. In insgesamt 300 Sessions, von Vorträgen über Podiumsdiskussionen bis hin zu interdisziplinären Tumorboard-Besprechungen, geht es um, wie können Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge noch besser auf die Bedürfnisse von Krebsbetroffenen zugeschnitten werden? Und welche neuen Erkenntnisse aus Forschung und Versorgung bringen Hoffnung? Mir fallen da 4 Entwicklungen in der Krebsmedizin auf. Erstens integrative Versorgung, zweitens neue Forschungsansätze, drittens Langzeitüberleben und viertens komplexere Therapien.
Der Unterschied liegt beim Faktor 10. 79%, was 80% sagen.
Während der Vorträge aufnehmen, bringt keine gute Hörqualität. Deshalb habe ich 4 Interviews mit von der Deutschen Krebsgesellschaft ausgewiesenen ExpertInnen geführt. Die erste ist Dr. Judith Bünzel. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, spezialisiert auf Kopf-Hals-Tumoren. Ihr Arbeitsort ist das Universitätsklinikum Göttingen und sie ist aktiv in der Arbeitsgemeinschaft Prävention und Integrative Onkologie, also das, worunter auch die Komplementärmedizin gezählt wird. Dr. Bünzel?
Das, was ich aus der persönlichen Erfahrung weiß und auch das, was wir aus Studien wissen, ist, unsere Patienten gehen in der Regel fahren in der Regel nicht alternativ zu uns, sondern die wollen selber was machen. Und grundsätzlich begrüßen wir es, wenn Menschen selbst aktiv werden möchten, weil wir das durchaus auch als Professionelle reflektieren können. Okay, das ist eine Situation, in der man komplett hilflos ist, aufgeschmissen ist. Und dann wird man, auch wenn es jetzt ein bisschen steil formuliert ist, man wird in dieses Korsett gepresst, das halt uns die Leitlinie als Behandlungspfad vorgibt, der natürlich evidenzbasiert ist und auch, von dem wir wissen, das ist das beste Therapiekonzept für die Betroffenen. Aber man wird da reingepresst und muss sich dann an die Taktung dieses Systems halten und geht als eigener Mensch. Vielleicht im System wird man nicht so gesehen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, oder fühlt sich da sehr hilflos und ist fremdgesteuert und steuert nicht selbst. Und das selber zu sagen, ich möchte selber aktiv werden, das ist eine große Ressource, auch bei der Krankheitsverarbeitung. Also grundsätzlich das Interesse, ich möchte was machen, finden wir total klasse, weil das heißt auch, wir haben ja unseren mündigen Betroffenen als Partner oder auch die Angehörigen dazu. Wir haben mündige Menschen, die mit uns in einen Dialog treten, und das Ideal ist ja Shared Decision Making. Insofern, wenn ich selber Ideen entwickle, ist das erstmal was Gutes. Mhm. Da, wo es gefährlich werden kann, ist, je nachdem, was für eine Idee ich entwickle oder wenn ich nicht darüber rede, weil meistens ist es so, unsere Erkrankten wissen ja, dass vielleicht auch wir als Professionelle eine Meinung haben oder bestimmte Reaktionsmuster hervorruft, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt aber noch meinetwegen zusätzlich etwas einnehmen. Und dann gibt's bei manchen Kollegen und Kolleginnen gehen halt die Warnglocken an und sagen, ja, bitte gar nicht machen, weil sonst machen sie einfach nicht, Punkt. Und dann wissen die Betroffenen, ja, dann sage ich dem das nicht und oder der das nicht und mache es trotzdem. Das heißt, wir haben dann eine große Informationslücke, was uns die Erkrankten nicht sagen. Damit wäre es sozusagen der erste. Das kann gefährlich sein, einfach weil wir es nicht wissen und dann Interaktion nicht abschätzen können. Das heißt, wenn erster Aufruf an die Zuhörerschaft, wenn sie etwas zusätzlich machen wollen, ob es Vitamine sind, ob es Heilpflanzen sind, ob es traditionell chinesische Mischungen sind, sagen sie uns das. Es wird oft kommen, vielleicht nicht während der aktiven Behandlungsphase, weil wir vor allen Dingen im Bereich zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin, was ja wirklich Rezepturen, komplexe Rezepturen sind, teilweise ist es gar nicht mit unserem Interaktionschecker, wenn wir sagen, okay, wir sind gewillt, uns darauf einzulassen, gar nicht schaffen, das alles durchzuchecken. Und es durch die Polyinteraktion, also Mehrfachwechselwirkung, nicht überblicken können. Das schaffen wir selbst mit KI noch nicht. Aber wenn es um Vitamine geht, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ja Mensch, dann nehme ich halt mein Vitamin E. Tut mir halt gut, habe ich gelesen. Und wenn ich jetzt Vitamin E bei einem Kopf-Hals-Tumor-Patienten habe, ich habe ja gesagt, ich bin vorbelastet, und die kriegen gerade Bestrahlung, da haben wir Studiendaten, dass die schlechter abschneiden, dass da das Überleben schlechter ist, weil irgendwie die Strahlentherapie nicht mehr ganz so wirksam ist. Und das ist aber teilweise von Tumorart zu Tumorart unterschiedlich. Und das macht es verdammt komplex. Und deshalb ist der erste Aufruf, wir finden es gut als Professionelle, dass sie aktiv werden, weil das gibt ihnen Kontrolle zurück, das macht Selbstwirksamkeit und dann marschieren die Leute auch besser durch. Der zweite Aufruf, sagen sie uns, was sie treiben, damit wir das prüfen können, ob das passt oder ob es nicht passt, und dass wir dann gemeinsam sagen, das ist der Fahrplan, wie wir weitermachen können, oder das ist vielleicht auch die Zeit, wo sie, wenn sie etwas unbedingt nutzen möchten, das vielleicht nutzen soll, und das vielleicht, wenn wir sagen, okay, jetzt ist gerade Chemotherapie, brauchen da vielleicht nicht, weil wir Angst haben, es gibt eine Interaktion. Das ist teilweise auch mit Medikamenten so, dass wir Medikamente absetzen und dann erst die Chemotherapie geben. Paradebeispiel Metrotrexat, da muss ich meinen Patienten immer und Patientinnen immer aufschreiben, bitte kein Magenschutz nehmen, bitte das Medikament, weil ich selber sozusagen achten muss als Ärztin. Und das ist so ähnlich auch bei Sachen, von denen man meint, ich tue mir doch was Gutes.
Auf den vielen Ebenen und in den vielen Räumen des Kongresses laufen jeden Tag 12 Sessions parallel. Ich habe da ordentlich FOMO, möchte mich manchmal dreiteilen, um alle interessanten Vorträge zu hören. Am meisten beeindruckt bin ich von den Sessions, in denen über neue Medikamente, deren Wirkweisen und deren Erfolge oder auch über Ansätze von personalisierter Medizin berichtet wird. Darüber habe ich mit Dr. Jens Hoffmann gesprochen. Er ist Pharmakologe und Toxikologe mit 40 Jahren Erfahrung in der Krebsforschung. Er arbeitete unter anderem am Max-Delbrück-Center in Berlin, am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, an der University of Pittsburgh und ist jetzt Geschäftsführer einer Auftragsforschungsfirma, die sich mit präklinischer Onkologieforschung beschäftigt. Wenn du an Krebsforschung denkst, fallen dir vielleicht Krebsimpfungen ein. Die Medien waren zuletzt am Weltkrebstag Anfang Februar wieder voll davon. Da entsteht dann manchmal der Eindruck, dass Krebsimpfungen zu einer universellen Heilung von Krebs verhelfen könnten oder sogar Krebs verhindern könnten. Vorsorgliche Impfungen werden teilweise mit therapeutischen Impfungen in einen Topf geworfen. Dabei funktionieren sie ganz unterschiedlich. Dr. Hoffmann?
Ja, das muss man wirklich sehr kritisch unterscheiden. Prophylaktische Impfungen, die beruhen darauf, dass man in den letzten Jahren erkannt hat, dass bestimmte Viren zum Beispiel ursächlich verantwortlich sind für Krebserkrankungen. Diese Viren können ins Genom integrieren, können das Genom verändern und dann eben zu veränderten Zellwachstum führen, das dann eben zu einer malignen Transformation führt. Das bekannteste Beispiel ist HP16, was Professor Zuhausen in Heidelberg am Deutschen Krebsforschungszentrum entdeckt hat, aufgeklärt hat den Mechanismus und dann eben diese prophylaktische Vaccine entwickelt hat.
Also unheimlich wichtig.
HPV-Impfung ist unheimlich wichtig, sollte man eigentlich wirklich viel, viel mehr einführen. Leider im Moment gar nicht mehr so aktiv genutzt. Anderes Beispiel ist Hepatitis B. Ist auch bekannt, dass Hepatitis B-Infektionen, vor allen Dingen chronische Infektionen, zu einer Entwicklung von Leberkrebs führen können. Und hier gibt es eben auch Impfungen und sollte eigentlich auch wirklich genutzt werden. Diese prophylaktischen Impfungen sind natürlich begrenzt für diese bekannten Viren. Und es ist natürlich leider so, dass ganz viele andere Krebserkrankungen, dass man bei ganz vielen anderen Krebserkrankungen keinen Virus als Ursache kennt, sondern genetische Veränderungen oder eben auch Umwelteinflüsse. Und die kann man halt mit einer Impfung, einer prophylaktischen Impfung nicht adressieren. Und dann kommt man zu diesem Thema therapeutische Impfung. Da gibt es zurzeit 3 zugelassene Möglichkeiten, die man für eine therapeutische Impfung verwenden kann. Das eine ist eine ganz alte Story beim Blasenkrebs mit BCG. Das ist ein Bakterium, was man nutzen kann, um Blasenkrebs zu therapieren. Und das ist es aber auch im Moment schon. Es läuft aber zurzeit sehr, sehr viel Forschung im Bereich therapeutischer Vaccinierung oder Impfung. Da laufen, und da habe ich Ihnen ein Paper mitgebracht, im Moment ungefähr 100 Studien, sind aber alle noch präklinisch und klinisch zum größten Teil und stehen leider noch nicht endgültig für die Patienten für die Behandlung zur Verfügung. Das, Sie wissen ja, Sie kennen ja diese Arzneimittelentwicklung, die läuft ja in 3 Phasen ab, Phase 1, 2, 3 oder erst kommt die Präklinik, das was ich mache, dann kommt Phase 1, 2, 3 und dann wird es nochmal geprüft von den Zulassungsorganen und dann wird es zugelassen eben in der breiten Anwendung. Und da sind halt sehr, sehr viele noch in der Forschung zurzeit.
Es wird also noch einige Jahre dauern, bis Impfungen zur breiten Behandlung von Krebs angewendet werden können. Die Krux an der Heilung von Krebs ist, dass es unterschiedlich schwierig ist, die einzelnen Krebsarten zu behandeln. Alle Krebsarten haben zwar gemeinsam, dass die Zellen sich unkontrolliert vermehren, aber genetisch sind sie dennoch sehr unterschiedlich. Deshalb braucht es so viele unterschiedliche Therapien. Und im Laufe der Erkrankung kann sich die Tumorgenetik verändern, die Zellen mutieren weiter, wodurch es passieren kann, dass einmal wirksame Therapien weniger oder vielleicht sogar unwirksam werden. Die vergangenen 10 bis 20 Jahre haben gezeigt, dass mittlerweile viele Krebsarten besser behandelt werden können, dass die Überlebensraten steigen, die Sterblichkeit sinkt also, dass mehr Krebsarten als früher geheilt werden können oder zumindest in eine chronische Erkrankung übergeführt werden können. Eine Krebsart, die schon sehr lange sehr gut heilbar ist, ist Hodenkrebs. Dazu spreche ich mit Professor Carsten Bokemeier.
Hallo.
Hallo.
Sie sind ja schon auf dem Weg zu mir.
Wo sollen wir hin?
Gehen wir runter, oder? Das ist recht ruhig.
Er ist Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und leitet die interdisziplinäre German Testicular Cancer Study Group, also die deutsche Arbeitsgruppe für Hodentumoren in der Deutschen Krebsgesellschaft. Professor Bokemeier?
Ja, zum einen ist es ja erstmal toll, dass wir bei Hodenkrebs wirklich ganz, ganz viele Langzeitüberlebende haben. Also eigentlich nicht nur Langzeitüberlebende, sondern komplett geheilte Patienten. Und natürlich ist das auch abhängig vom Stadium der Erkrankung. In dem Stadium, wenn nur der Hoden betroffen ist, also im Stadium 1, ist eigentlich die Heilungsrate nahezu 100%, ich sag mal zumindest mal 99%. Wenn die Krankheit etwas ausgedehnter ist mit abdominellen Lymphknoten, sind die Langzeitheilungsraten aber immer noch um 95%. Und eben, und das ist das ganz Besondere bei dieser Krankheit, selbst bei metastasierter Situation, also wenn beispielsweise Lungenmetastasen oder Metastasen im Körper eben vorhanden sind, auch dort werden ganz, ganz viele Patienten geheilt. Da kann man noch so ein bisschen die Stadien unterteilen, aber selbst dann sind das mindestens auch 50 bis über 90% aller Patienten, die endgültig geheilt werden können durch eine Chemotherapie, gefolgt dann von einer Resektion der Restherde, die da sind. Wenn wir nachdenken, wann sind Patienten Langzeit geheilt, kann man so ein bisschen drüber nachdenken, wann tritt die Krankheit nach einer ersten Behandlung wieder auf. Und das hängt schon ein bisschen davon ab, sozusagen, wie die initiale Situation war. Wenn ich jetzt in Häkchen nur eine Operation am Hoden mache und keine Nachbehandlung machen muss, dann ist schon die Zeit 3, 4, 5 Jahre, bis ich sagen kann, da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Bei den Patienten, die eine metastasierte Erkrankung haben, eine Chemotherapie durchlaufen, sozusagen ist schon die Zeit, wo wir sagen, wo wir richtig von Heilung sprechen, ist etwa 5 Jahre. Aber wir wissen, dass dort, wo Rezidive auftreten, also die Krankheit wiederkommt, dass das eigentlich in den allermeisten Fällen schon im 1. oder 2. Jahr nach der Behandlung ist. Sodass, wenn man so eine Verteilung sieht, sind 2/3 aller Fälle, wo es wieder auftritt, in den 1. 2 Jahren. Und vielleicht noch knapp 1/3 sozusagen im Jahr 3 bis 5 und höchstens 1 bis 5% nach mehr als 5 Jahren. Ja, aber im Grunde beginnt natürlich die Frage Survivorship beim Hodentumor schon mit Beginn der Therapie. Weil wir ja wissen, dass so viele geheilt werden können, sollte man natürlich schon bei der Wahl der Therapie darüber nachdenken, diese Heilungsrate zu erreichen mit so wenig Aufwand und so wenig Nebenwirkung wie irgend möglich, weil wir im Grunde dieses lebenslange Überleben bereits zu dem Zeitpunkt im Auge haben sollten, auch wenn natürlich der unmittelbar Betroffene erstmal sagt, mach mal alles und so viel wie geht, damit ich auf jeden Fall geheilt werde. Ja, ist auch richtig, aber wenn ich das in irgendeiner Art und Weise begrenzen kann und die Heilungsrate trotzdem erreiche, habe ich natürlich viel weniger Gefahr von Langzeitnebenwirkungen.
Noch nicht alle Krebsarten sind so gut behandelbar wie Hodenkrebs. Was die vergangenen Jahrzehnte gezeigt haben, es gibt viel mehr zur Behandlung von Krebs als nur Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. Immer mehr Krebsarten werden mit selbst einzunehmenden Tabletten behandelt. Da ist einerseits die kleine medizinische Fachjargon Therapietreue besonders wichtig, also dass PatientInnen sich an den vorgeschriebenen Therapieplan halten. Und übergeordnet gesehen ist die sogenannte Arzneimitteltherapiesicherheit, auch wieder ein sehr schwieriges Wort, also dass eine Therapie sicher für Patientinnen gestaltet ist, wichtig. Dieses Thema bespreche ich mit Dr. Katja Gessner. Sie ist Apothekerin in der Uniklinik Erlangen mit dem Schwerpunkt orale Tumortherapie, arbeitet als Wissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ist Expertin in der Arbeitsgemeinschaft Onkologische Pharmazie in der Deutschen Krebsgesellschaft. Das Gespräch haben wir krankheitsbedingt nach dem Kongress online durchgeführt. Dr. Katja Gessner.
Also Arzneimitteltherapiesicherheit ist ja erstmal ein wahnsinnig langer Begriff, den man so ein bisschen auseinanderdröseln muss. Wir haben da drin das Wort Arzneimittel, also es geht um die Medikamente, die die Patienten einnehmen an sich. Die Therapie, also sprich alles, was irgendwie mit der Therapie zusammenhängt, von der Verordnung durch den Onkologen bis hin aber auch zur Anwendung bei den Patienten. Und Sicherheit heißt, dass es möglichst sicher gestaltet werden soll. Also alles, was mit dieser Therapie zusammenhängt, soll möglichst sicher für die Patienten gestaltet werden. Und in meinem Alltag sehe ich ja vor allem Patienten, die diese oralen Therapien einnehmen. Also an sich ist ja zuerst mal schön, dass orale Therapien, die sind einfacher von der Anwendung. Ich kann es zu Hause eigenständig auch einnehmen. Aber es sind hochwirksame Medikamente und die müssen natürlich auch gewissermaßen richtig und regelmäßig eingenommen werden. Da sind wir schon bei einem großen Punkt der Therapietreue. Das sehe ich gerade, wenn die Patientinnen und Patienten schon etwas älter sind, dass sie doch manchmal Schwierigkeiten haben, so komplexe Schemata richtig zu Hause anzuwenden. Da geben wir den Patienten viele Unterstützung, also beispielsweise auch Tagebücher oder Einnahmepläne, bieten Apps mit Erinnerungsfunktion an, dass sie einfach die Einnahme auch nicht vergessen und da immer wieder jeden Tag die Einnahme auch richtig machen. Wichtig ist ja nicht nur die regelmäßige Einnahme, sondern auch die richtige Einnahme. Das heißt, wir müssen oft den Abstand zur Nahrung richtig einhalten. Das ist auch ein Problemfall, was vielen Patientinnen und Patienten nicht so bewusst ist, dass je nachdem, ob ich es mit Nahrung einnehme oder ohne Nahrung, dann auch entweder zu einer stärkeren Wirksamkeit oder auch die Wirksamkeit verringert werden kann. Weil einfach durch die Nahrung von dem Wirkstoff in den Körper mehr aufgenommen wird oder weniger aufgenommen werden kann. Also da ist auch die Aufklärung besonders wichtig. Das heißt, wir haben zum einen die regelmäßige Einnahme, aber auch die richtige Einnahme mit der Nahrung. Weitere Probleme sind der Umgang mit Nebenwirkungen. Patientinnen und Patienten, die ich sehe, nehmen die Wirkstoffe ja meistens selbstständig zu Hause ein und müssen gut aufgeklärt werden, welche Nebenwirkungen auftreten und wann sie auch dann das Behandlungsteam kontaktieren müssen. Man kann meistens bei fast allen Nebenwirkungen auch vorbeugend schon sehr viel machen. Das heißt, wenn die Patienten da gut aufgeklärt sind, man sich auch regelmäßig mit ihnen austauscht, wie es ihnen geht, kriegt man auch eigentlich die Nebenwirkungen wirklich gemeinsam sehr, sehr gut in den Griff. Es ist nur wichtig, dass Patienten die Nebenwirkungen ansprechen. Und was wir ja auch machen, sind die Wechselwirkungschecks. Also wir schauen die komplette Medikation an von den Patienten. Und da sehen wir auch sehr oft Wechselwirkungen mit nicht nur den anderen verordneten Medikamenten, sondern vor allem auch Präparate, die Patientinnen und Patienten frei verkäuflich in der Apotheke holen können. Zum Beispiel sind das Präparate mit Johanniskraut, was oftmals Probleme macht. Das wird gerne bei psychischen Verstimmungen auch eingesetzt. Oder aber auch Grapefruitsaft oder Grapefruitprodukte. Was man ja doch nicht so direkt auf dem Schirm hat, dass es auch mit Nahrungsmitteln beispielsweise Probleme geben kann. Also die Wechselwirkungen, gerade mit Sachen, die man einfach frei verkäuflich in der Drogerie oder in der Apotheke kaufen kann, die sind auch besonders wichtig. Und das sehen wir auch oft im Alltag, dass es da Probleme gibt.
Da zeigt sich wieder, wenn wir die Betrachtungsebene auf einzelne PatientInnen legen, ist die Therapie von Krebs teilweise doch schon sehr individuell. Auch wenn, wie Krebsforscher Dr. Jens Hoffmann bereits dargestellt hat, es noch einige Jahre dauern wird, bis wir wirklich individuell zugeschnittene Krebsbehandlungen im Krankenhaus sehen werden. Die Gespräche, die ich mit den vier ExpertInnen vom Kongress geführt habe, waren sehr ausführlich, sehr spannend, aber zu lange, um sie in dieser Folge zu bringen. Deshalb wirst du sie in den kommenden Wochen als Sonderfolgen hören. Abonniere also gleich, um keine Folge zu verpassen. Alles in allem stimmt der Krebskongress positiv. Das sehr tiefe Wissen der einzelnen medizinischen Fachdisziplinen verdeutlicht, wie wichtig der interdisziplinäre Austausch zwischen FachärztInnen ist. Nicht nur hier am Kongress, sondern auch und vor allem in der praktischen Arbeit in der Klinik. Dazu wäre eine noch bessere Vernetzung der Kliniken untereinander hilfreich, aber auch, dass in den Kliniken die unterschiedlichen Fachbereiche überhaupt vorhanden sind, was wieder nur in größeren Kliniken möglich ist, zum Nachteil von kleineren, wohnortnahen Krankenhäusern. Das Kongresskomitee formuliert diesen Sachverhalt in einem offiziellen Statement als Appell an die Politik so: Jede Krebspatientin sollte in einem zertifizierten Krebszentrum behandelt werden. Nur so könne eine qualitätsgesicherte Therapie gewährleistet werden, damit der einzelne Mensch die bestmögliche Behandlung bekommt. Ein hochpolitisches Thema, denn seien wir uns ehrlich, vor allem im ländlichen Raum wird das kleine Krankenhaus in der nächstgelegenen Stadt doch sehr geliebt. Ein zweiter wichtiger Aspekt bleibt mir auch noch nach dem Kongress hängen. In den allermeisten Sessions standen nicht Forschende und MedizinerInnen im Mittelpunkt, sondern PatientInnen. Außerdem waren Selbsthilfeorganisationen und Betroffene aktiv in Diskussionen eingebunden, in denen es um Lebensqualität, Langzeitnachsorge und gemeinsame Entscheidungsfindung geht. Stichwort Shared Decision Making. Dazu verlinke ich dir eine Folge aus 2024 in den Shownotes. Gefällt dir der Männerkrebs-Podcast? Dann bewerte ihn mit ein paar Sternen in der App, in der du ihn gerade hörst, und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden, und teile ihn mit jenen, denen er helfen könnte. Wenn du den Podcast wichtig findest, unterstütze die Arbeit daran. Mit einer Support-Mitgliedschaft hilfst du mir, regelmäßig neue Folgen zu produzieren. Zu jeder neuen Folge bekommst du ein E-Mail mit Hintergrundinfos. Außerdem kannst du auf das ganze Newsletter-Archiv zugreifen. Wenn du dir keine regelmäßige Unterstützung leisten kannst oder willst, freue ich mich auch über einmalige Spenden für den Podcast. Die Links findest du in den Shownotes. Alles Schöne dir. Bis in 2 Wochen. Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.